Herzlich willkommen zu einer Frick-Radio-Sendung live hier aus dem Radiocafé in Wien in der Argentinierstraße 30a. Wir senden heute eine weitere Folge unseres Schwerpunkts 16 Jahre Frick-Radio und haben uns in diesem Schwerpunkt zur Aufgabe gemacht, die Redakteure und Redakteurinnen, die für uns arbeiten und normalerweise hinter den Kulissen verschwinden, einmal aufs Podium zu bitten und sie über ihre Motivation und ihren Antrieb zu befragen. Das werde ich heute mit einer unserer jüngsten Kolleginnen machen, Theresa Bender-Säbelkampf. Was es mit diesem Namen auf sich hat, darüber werden wir gleich noch plaudern. Wir werden das Interview im Du führen, nachdem wir uns schon länger kennen. Ich würde dich, Theresa, nur zunächst einmal fragen, Frick Radio ist eine Redaktion von und für Menschen mit und ohne Behinderung. Welchen Bezug hattest du denn oder hast du zum Thema Behinderung?
Mein Bezug ist in der Hinsicht, eignet sich für Frick Radio ganz gut, da ich mich sehr interessiere und beschäftige mit den Menschen, die eine Behinderung im Alltag erfahren. In meinem Bereich, in meiner Freizeit sind es Menschen, die aufgrund von die menschenrechtlich eingeschränkt sind.
Was versteht man unter menschenrechtlich eingeschränkt?
Die in ihrem Alltag behindert werden, sei es aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen, weil sie einfach Flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind und sich so durch ihren Alltag schlagen müssen.
Könnte man das zusammenfassen unter, du beschäftigst dich gerne mit Menschen oder du beschäftigst dich journalistisch gerne mit Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft nicht jene Rechte geltend machen können, die ihnen eigentlich zustehen?
Das ist korrekt, ja.
Bevor wir zu deiner journalistischen Motivation kommen, würde ich noch gerne einen kurzen Sidestep machen. Dein Nachname, Bender-Säbelkampf, ist ja nicht ganz gewöhnlich, wenn man so überkommt, wer denn her?
Mein Ur-Ur-Urgroßvater war in den Napoleonischen Kriegen Kurassier. Das heißt, er hat mit dem Säbel hoch zu Pferd gekämpft. Er hat einige Heldentaten vollbracht, die 7-mal verwundet waren. Und aufgrund dessen hat er sich das Prädikat Säbelkampf aussuchen dürfen.
Das heißt, der Name war dann sozusagen Programm.
Genau.
Bleiben wir bei deiner Herkunft. Kommst ursprünglich aus Villach, wenn ich mich nicht verlesen habe. Hast aber dann in Wien zu studieren begonnen. Was war der Auslöser, in die große Stadt zu wechseln? Was hat dich hierher verschlagen?
Schon die große Stadt an sich, die Großstadtluft. Wenn man 18 Jahre in einer Stadt wie Villach lebt, die auch ihre Reize hat, ist der nächste Schritt in eine Großstadt ganz, ganz selbstverständlich. Mir gefällt es, natürlich hat mich mein Studium hierher gezogen und die einigen Möglichkeiten, die sich hier mehr bieten.
Es ist das Studium der Übersetzung für alle Zuhörer, die dich nicht so gut kennen. Italienisch und Russisch, wenn ich recht informiert bin. Und du hast auch im Zuge dieses Studiums einen Auslandsaufenthalt gemacht, den du dir selbst organisiert hast. Wie geht man denn an sowas heran?
Zuerst muss man den unglaublichen Wunsch haben, nach Russland zu gehen, was ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit ist. Für viele ist ja schon abschreckend die Tatsache, dass es minus 35 Grad im Winter hat. So etwas darf einen nicht stören. Es muss also die eigene Motivation sein, die einen dazu bringt, wenn das Institut es nicht anbietet, dass man dort anruft und sagt, hallo, ich würde gerne kommen. Und den Rest muss man sich selbstständig organisieren. Also es war die Motivation und die Leidenschaft.
Und was hast du dann, du warst ungefähr ein Jahr dort, was hast du dort alles erleben dürfen?
Ganz neu war für mich die Wohnsituation. Ich habe dort nämlich in einem neunstöckigen Studentenheim gewohnt. Ich habe mir bewusst das so ausgewählt, nicht alleine in einem Zimmer leben zu wollen, sondern habe mir mein Zimmer mit zwei Russinnen geteilt, um so näher an die Kultur ranzukommen. Es war also die neue Wohnsituation, dann der sehr nahe Kontakt mit Menschen, ganz viel Überwachung. Es ist mir auch passiert, dass ohne anzuklopfen, also dafür muss ich erklären, auf jedem Stockwerk arbeitet eine ältere, pensionierte russische Dame, die sich halt einfach in ihrer Freizeit etwas dazu verdient und sie hat sozusagen also die Macht über ihr Stockwerk. Also es kann problemlos passieren, dass sie ohne Klopfen in dein Zimmer kommt und einfach schaut, was du tust, oder sie schaut ja in der Küche beim Kochen über die Schulter, um zu sehen, was die Ausländerin so kocht. Also das war für mich neu.
Aber du hast ja auch diese Chance sozusagen genützt und bist mit manchen Menschen dort ins Gespräch gekommen. unter anderem mit Leuten, die im Gulag inhaftiert waren. Was hört man da für Geschichten, wenn man sich den Menschen zuwendet?
Es ist ja selten so, dass einem jemand solche, wie man sich vorstellen kann, schwierige Geschichten einfach so erzählt. Es braucht eine Zeit, bis man ins Vertrauen kommt mit dieser Person. Es sind gewaltvolle, traurige Geschichten von Kindern, die mit 16 ihre Väter verloren haben, nur weil sie als Verräter denunziert worden sind. Und allein die Tatsache, dass du die Tochter von diesem Menschen warst, hat es gereicht, um dich selbst ins Lager zu schicken. Also das sind also Geschichten von Verzweiflung, von unendlosen Fragen und hauptsächlich von Ungerechtigkeit.
Wie geht's dann da selber, der man ja eine andere Generation ist, wenn man solche Geschichten hört?
Sehr viel Fassungslosigkeit. Es hat, glaube ich, niemand dort von mir erwartet, dass ich distanziert und kühl dort sitzen würde. Einmal ist mir sogar passiert, dass meine Geschichte so nahe gegangen ist, dass man halt einfach mit seinen eigenen Emotionen nicht zurückhalten muss. Ich glaube, das hat der Person gut getan. Es hat sie gefreut zu sehen, dass es trotz Nicht-Russin sein und trotz der Zugehörigkeit zu einer anderen Generation jemandem etwas so nahe geht.
Das heißt auch, nicht nur Geschichten hören und sie aufzeichnen, sondern auch eigene Emotionen zulassen, wenn man so will.
Ja.
Zur journalistischen Karriere kommen wir gleich noch. Ich würde nur vorher gern die Chance nützen und auch ein wenig dazu passende Musik hören. Ich darf um die erste Zuspielung bitten. Was es ist, das Geheimnis werden wir dann nachher noch lüften.
Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Спать.
Willkommen zurück zu einem Radiocafé. Heute porträtieren wir eine junge Journalistin, die für Frick Radio tätig ist. Wir waren gerade mitten in Russland, auch musikalisch. Theresa, magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was wir gerade gehört haben?
Das Lied ist ein Lied von der kasanischen Sängerin Semfira. Kasan ist eine Republik in Russland und das Lied heißt Hotisch und heißt auf Deutsch Willst du?
Willst du? Ja, wir wollen nämlich noch ein Stückchen in Russland verweilen. Wie wir vorher geplaudert haben über deine Erlebnisse, hast du berichtet, dass es eines gab, ein Erlebnis, eine Begebenheit, eine Erzählung, die dir so in Erinnerung geblieben ist, dass du die eigenen Emotionen nicht mehr zurückhalten wolltest und konntest. Was war denn das, was dir so nahe ging in dem Moment?
Es war vielleicht der ganze Tag. Begonnen hat es damit, dass ich von der Tochter einer Frau, die im Gulag war, angerufen worden bin und die gesagt hat, wenn du die Mama jetzt noch sehen möchtest, dann musst du jetzt kommen. Das heißt, man hat es auch immer mit älteren Herrschaften zu tun, wo sich es oft um einen Tag entscheidet. Das heißt, den Vormittag habe ich an einem Bett verbracht, einer Frau, die auch gesagt hat, geh weiter und sorg dich auch um meine Tochter und Theresa, das sind jetzt schon meine letzten Stunden. Das heißt, es hat schon sehr berührend begonnen. Am Nachmittag durfte ich dann zu Tamara Petkevich gehen. Das ist in St. Petersburg eine sehr bekannte Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin, die mir dann halt ihre Geschichte erzählt hat, die wahrscheinlich in dem ganzen emotionalen Chaos dazu geführt hat, dass es mich so emotional bewegt hat. Es hat damit begonnen, dass sie gesagt hat, wie man mich verhaftet war, war ich so alt wie du. Und ich glaube, wenn man das als 91-Jährige einer damals 23-Jährigen erzählt, dann kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, weil man sich wirklich vorstellen könnte, hätte mich auch treffen können. Und sie hat mir erzählt, dass sie als junges Mädchen in ein Lager gekommen ist und dass sie aber schon zu Schulzeiten ein ordentliches schauspielerisches Talent hatte. Musstest du dort nicht wie viele andere Zwangsarbeit leisten, sondern hatte das Privileg, als Schauspielerin dort zu arbeiten. Sie ist ja auch mittlerweile in Amerika bekannt als Schauspielerin im Gulag. Sie hat auch Bücher darüber geschrieben. Sie hat also die Möglichkeit gehabt, dem schrecklichen Terror und den schrecklichen Umständen, an denen viele andere brutal umgekommen sind, dem ein wenig zu entkommen. Sie hat mir weiters erzählt, dass sie dort ihre große Liebe kennengelernt hat, einen Arzt, den sie verloren hat. Aus willkürlichen Gründen kommt in ein anderes Lager oder wird umgebracht. Weiters hatte sie mit dem ein Kind, das ihr weggenommen wurde. Es waren also viele Schicksalsleben im Leben einer Frau, die vielleicht ich auch hätte sein können. Das Kind hat sie einmal danach getroffen, nachdem sie rehabilitiert worden ist. Sie hat zu mir gesagt, wir haben dann einfach keine gemeinsame Sprache mehr gefunden. Also ihre Lebensgeschichte ist sehr viel geprägt von Verlust und Schicksalsschlägen und hat vielleicht nicht so das ausleben können, wozu es vielleicht die Beginn in ihrem Leben gegeben hätte. Das hat mich sehr berührt. Ja.
Wie hast du das für dich selbst dann verarbeitet? Weil das ist ja mit Sicherheit nicht so, dass man die Tür zumacht und die Geschichte dann vergessen ist, oder?
Nein, wir sind in Tamaras Wohnzimmer gesessen. Sie ist mir gegenüber gesessen. Nach dieser Geschichte haben sich mir noch sehr viele Fragen aufgetan. Sie war auch die Erste, die gesagt hat, du musst mich nicht fragen, wie viel Brot ich bekommen habe, du kannst mir auch größere Fragen stellen. Du kannst mir Fragen nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit stellen, nach Verrat, nach Möglichkeit. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, all das, was mich in unserem Gespräch beschäftigt hat, danach gleich auch mit ihr zu verarbeiten. Sie hat mir Antworten darauf gegeben. Antworten, die russische Regierung, kann man ganz sagen, öffentlich nicht schafft zu beantworten. Sie schaffen es nicht, diesen Diskurs öffentlich zu initiieren. Die Organisation, für die ich damals gearbeitet habe, die mir all die Menschen vermittelt hat, ist die, glaube ich, bei uns auch sehr bekannte russische Menschenrechtsorganisation Memorial, die in St. Petersburg und Moskau tätig ist.
Kurz zur Erklärung, auch du warst dort als Praktikantin tätig.
Nach meinem Jahr in Russland habe ich davon erfahren und bin dann mit dem Zug von der Stadt, wo ich studiert habe, in Nizhny Novgorod, gleich nach St. Petersburg gefahren. Und ein Jahr noch einmal hat mich der Faszination wegen wieder hingezogen.
Das heißt insgesamt dann 2 Jahre in Russland verbracht?
10 Monate als Studentin, 1 Monat als Volontärin und das Jahr darauf wieder den Sommer als Volontärin.
Wie du wieder zurück warst, was ist dir am stärksten aufgefallen?
Ich habe in Russland sehr viel Gastfreundschaft und Freundschaft erlebt. sehr viel Vertrautheit, sehr viel, komm zu mir nach Hause, lass uns in unserer Küche Tee trinken. Wir verbringen, unsere Freundschaft ist nicht nur oberflächlich, sondern legitim. Wir können über vieles sprechen. Nach so einem Jahr im Ausland muss man sich das erst wieder aufbauen oder man beginnt auch seine eigenen Freundschaften nach neuen Kriterien wieder zu beurteilen.
Nach neuen Kriterien zu beurteilen ist ein schönes Stichwort, aber ich glaube, die Menschenrechte und das Einsetzen für Menschenrechte ist dir ja bis heute ein sehr wichtiger Aspekt geblieben, auch in deiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, nicht nur in meinem Studium, also auch als Übersetzerin und Dolmetscherin hat man es immer mit Menschen zu tun, sondern jetzt auch im Journalismus. Er gibt mir einfach die Möglichkeit, die Dinge, die mich beschäftigen und die ich glaube, über die gesprochen werden muss, öffentlich zu thematisieren.
Was fasziniert dich im Journalismus?
Die Möglichkeit, so viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Für ein Thema, das mir am Herzen liegt.
Wenn man Journalisten, vor allem Einsteiger in diesem Beruf, interviewt, ist es ein beliebtes Fragespiel, wen würden Sie gerne interviewen? Ich gebe diese Frage an dich weiter und bin gespannt auf die Antwort.
Zwei der Frauen, die mich sehr beeindrucken, darf ich bei Freakradio interviewen. Eine dieser Frauen, die mich sehr beeindruckt und einfach fasziniert, so wie sie spricht und wie sie gestikuliert, ist Frau Bock. Ihre trockene Art, über Dinge so zu sprechen, wie sie sind, gefällt mir gut. Ich war heute Vormittag bei ihr, wir haben ein Interview gemacht. Nächste Woche darf ich Cecily Kortik treffen und mit ihr über Obdachlosigkeit als eine Behinderung im Alltag sprechen. Ich habe das Gefühl, die Menschen, ich habe versucht, mir Menschen auszusuchen, die erreichbar sind. Und das sind die zwei. Und damit habe ich mir schon einen großen Wunsch erfüllt.
Wenn ich dich in 5 Jahren wieder treffen würde, was sagst du, möchtest du in dieser Zeit erreicht haben, damit du selbst mit dir zufrieden bist?
Ja, eine Frage, die sehr passt zu dem russischen Lied Khochish, was willst du? Ich könnte mir vorstellen, für 2 bis 3 Jahre in eine andere Stadt zu ziehen, weiter menschenrechtlich dort aktiv zu sein, sei es als Journalistin oder auch als Mitarbeiterin in einer NGO. Besonders beeindrucken mich dann so Organisationen wie die Robert-Bosch-Stiftung oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die auch Regionalbüros in anderen großen Städten haben. Vielleicht möchte ich sogar selbst mal meine NGO gründen. Also noch immer als Journalistin und Übersetzerin tätig und das alles vielleicht nur ausgeweitet. Das wäre mein Traum.
Du hast diesen Traum ja schon teilweise verwirklicht, weil du jetzt schon für den Augustin auch tätig bist. Was sind da die Themen, die dich am meisten reizen?
Es sind immer noch die menschenrechtlichen Angelegenheiten. Meine erste Geschichte war über eine tschetschenische Freundin, die ich bei Ute Bock kennengelernt habe. Ich habe dort auch einmal bei der Frau Bock ehrenamtlich gearbeitet. Meine Freundin Mariam ist da hineinspaziert zum Postservice und sie war mir sympathisch und ich habe sie gefragt, ob ich die Fluchtgeschichte ihrer Familie erzählen dürfte. Ich glaube, es sind all die Themen, die mir die Möglichkeit geben, zu vermitteln, größeres Verständnis herzustellen, einen Dialog zu initiieren, immer im menschenrechtlichen Bereich.
Welche Mechanismen hast du entdeckt, wenn es darum geht, die Gesellschaft in verschiedene Gruppen zu unterteilen? Weil wenn ich einerseits Menschen mit Behinderung betrachte, andererseits Zuwanderer oder Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung, so ist es oft die Gesellschaft und eine bestimmte Gruppe. Wer bestimmt deiner Meinung nach, was eine Gesellschaft ausmacht und wer in der Mitte und wer am Rand steht?
Die im Augenblick sich stärker glauben, das nicht zu unterschätzende Recht der Stärkeren und wer über mehr Kapital verfügt, um sich da in einem sozialen Raum zu positionieren, das muss man einsehen. Die Mechanismen sind die der Ausgrenzung, die gilt es zu überwinden.
Wie könnte das deiner Meinung nach geschehen?
Indem man sich mit diesen Menschen unterhält, ihnen die Möglichkeit gibt, von sich zu erzählen, um so ein breiteres Verständnis zu schaffen, dass auch der große Teil der Gesellschaft oder der sie ausgrenzt, einmal versteht, okay, es sind auch nur Menschen mit gleichen Bedürfnissen, mit gleichen Wünschen, mit gleichen Lebenszielen, so wie es Frau Bock heute gesagt hat, die genauso ihr Leben einfach so gestalten möchten, wie sie es sich erträumen. Es geht um Verständnis und um Toleranz.
Ein schönes Schlusswort, würde ich meinen. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du uns von deinem Leben erzählt hast und uns hast daran teilhaben lassen. Danke auch unseren Zuhörern und unserer Technik und darf für heute auf Wiederhören sagen. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen sowie auch die dazugehörigen Bilder finden Sie auf www.freak-radio.at.
Do.